Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich freue mich, dass Sie die neue Folge meines Zencast hören möchten. Während der Meditation kommt einem vieles hoch. Wir sitzen auf unserem Kissen oder auf einem Stuhl, das spielt eine Rolle, folgen unserem Atem, sind irgendwann ganz vertieft in diesen einfachen Vorgang, vergessen darüber alles andere, wenn es gut läuft, und plötzlich kommen irgendwelche Dinge hoch. Erinnerungen zum Beispiel. Ich kann mich plötzlich an etwas erinnern, das ich vor Wochen oder Monaten gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade jetzt daran denken muss. Es kommt einfach hoch. Und es ist vielleicht eine peinliche Erinnerung. Ich habe etwas gesagt, das einen anderen verletzt oder irritiert hat. Das war mir damals nicht klar, doch jetzt schießt es mir heiß durch den Sinn. Ich denke mir, Mensch, was hast du da von dir gegeben? Ich sitze auf meinem Kissen und kann etwas nicht fassen. Etwas, das längst vergangen ist. Die Vergangenheit hat mich eingeholt, ohne mein willentliches Zutun. Ich sitze zugleich schutzlos da, kann mich kaum dagegen wehren, während mir meine Erinnerung etwas vorhält. Es kommt immer irgendetwas hoch, das ist mir schon klar. Das hängt auch damit zusammen, dass unser Geist unablässig arbeitet. Warum arbeitet unser Geist unablässig? Kann er nicht mal Pause machen? Kann ich meinen Geist nicht zum Schweigen bringen? Es stellt sich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Unser Geist arbeitet, weil er so vieles zu verarbeiten hat. Wir empfangen in jedem einzelnen Augenblick unseres Lebens neue Eindrücke. Und in jedem einzelnen Augenblick reagieren und handeln wir. Unser tägliches Handeln, die vielen tausend kleinen Aktionen, die jederzeit von uns ausgehen, rufen ihrerseits Reaktionen hervor, Reaktionen seitens unserer Mitmenschen, seitens der Gesellschaft, der Umgebung, der Welt. Die meisten Reaktionen nehmen wir gar nicht direkt wahr. Oder wir nehmen sie schon wahr, aber wir speichern das irgendwo, bis es relevant für uns wird. Dann kann es schon vorkommen, dass uns Tage, Wochen, Monate, Jahre später die Relevanz einer bestimmten Handlung plötzlich klar vor Augen steht. Uns ist vielleicht gerade etwas klar geworden. Oder wir sind endlich zur Ruhe gekommen und haben jetzt den Kopf frei. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Also unser Geist arbeitet, weil er fair arbeiten muss. Und in der Meditation kann uns dieses feine Netzwerk aus Aktionen und Reaktionen tiefgreifend bewusst werden. In diesem neuen Bewusstsein, ich würde von einem Prozess des Bewusstmachens sprechen, tauchen plötzlich Dinge auf, die immer schon zugegen waren, nur eben für uns nicht, für mich nicht. Ich habe es einfach nicht gewusst, nicht bemerkt. Doch nun steht es vor meinen Augen. In der Meditation haben wir Gelegenheit, unseren Geist zu erforschen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Kaum jemand begibt sich in die Zen-Übung, weil er oder sie seinen Geist erforschen will. Meistens haben wir andere Probleme, handfeste, lebensweltliche Probleme, Stress in der Arbeit, im Alltag, Probleme in unserer Beziehung, mit unserer Beziehung, keine Beziehungen, echte und oder gefühlte Einsamkeit, eine gewisse Sprachlosigkeit, biografische Einbahnstraßen, in die wir geraten sind, Verzweiflung. Wir könnten vielleicht auch zum Therapeuten gehen, doch wir wollen der Sache, unserem Leben, diesem ganzen Theater besser selbst auf den Grund gehen, also suchen wir uns eine Gruppe, eine Anleitung und begeben uns auf diesen spirituellen Pfad, der auch ein steiniger Pfad sein kann. Immerhin werden wir mit nichts Geringerem als uns selbst, mit unserem eigenen Leben, mit unserem eigenen Schlamassel konfrontiert. Ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin sagt uns das eingangs gleich und ausdrücklich. Es gibt andere Zen-Lehrer oder Zen-Meister, die mit einem Bein in etwas stehen, das sie ihre Tradition nennen. Diese Lehrer kommen aus ihrem eigenen Verständnis heraus gleich zur Sache, also mit Belehrungen oder Kong-Ans, Ko-Ans, die vor allem eins sind, verwirrend. Diese Belehrungen erwecken den Anschein, tiefgründig und absurd, weitreichend und nicht fassbar zu sein, doch in Wahrheit sind sie vor allem eins, nicht wirklich relevant. Ich sage jetzt nicht, dass es sich nicht lohnen würde, mit diesen Anregungen und Kongans zu arbeiten. So ist es auch wieder nicht. Es hat schon seinen guten Grund, dass in der Geschichte des chinesischen Zen irgendwann diese Zen-Geschichten und Zen-Fallbeispiele, Kongans sind gleich öffentliche Fälle, auftauchten. Doch für uns heutige Menschen ist das nicht der beste Einstieg, wenn wir wirklich ein Problem haben und deswegen auf die Zen-Praxis stoßen. Also es gibt diese Vertreter eines schulischen Zen, denen es nur um die eigene Bestätigung geht. Bitte machen Sie darum einen weiten Bogen. Ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin macht Sie gleich zu Beginn ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie eine Berg- und Talfahrt erwartet. Denn Sie werden mit den Gesichtern aus Ihrem eigenen Leben konfrontiert. Sie erhalten eine einfache Übung, ein kleines Spielzeug, damit Sie nicht verrückt werden und den Mut verlieren. Sie erhalten eine simple Übung und vielleicht sogar ein Mantra, das Sie immer wiederholen sollen, bis Sie die Augen verdrehen. Und währenddessen sollen Sie den inneren Blick festgerichtet auf das halten, was passiert. Sie müssen nichts Besonderes tun, keine Rätsel lösen, nicht hinter das Geheimnis allen Seins kommen, das ist Grütze. Sie müssen einfach nur schauen, was passiert. Es kommen Dinge hoch, die auch unangenehm sein können. Darauf sollten Sie vorbereitet sein. Und es passiert noch etwas anderes. Ihnen dämmert etwas. Dieses ganze Spektakel, dessen bewusster Zeuge Sie nun werden, ist ein Spektakel Ihres Geistes. Es kann gut sein, dass Ihnen zum ersten Mal in Ihrem Leben bewusst wird, dass Sie einen Mitbewohner haben. Einen seltsam anmutenden Mitbewohner, den wir als unseren Geist bezeichnen und der aberwitzige Kapriolen vollführt. Ihre Lehrerin, Ihr Lehrer schärft Ihnen ein, jetzt auf jeden Fall dran zu bleiben, den Blick weiter fest auf das gerichtet zu halten, was gerade vor sich geht, auf diesen Geist. Und nun steigen Sie in die wahrhafte Zen-Praxis ein, indem Sie ihn erforschen, Ihren Geist. Sie werden nebenbei feststellen, dass die drängenden Probleme, deren wegen Sie Hilfe und Zuflucht in der Zen-Praxis gesucht haben, mit diesem Geist zu tun haben. Vielleicht werden Sie einige dieser Probleme auch lösen können. Andere Probleme werden mit der Zeit einfach abfallen, wie Schmutz, der angetrocknet ist und abblättert. Doch wenn Sie bei der Praxis bleiben, werden Sie sich eingehender mit dem befassen, was wir Geist nennen. Sie werden sich über Ihren eigenen Geist zu wundern beginnen. Sie werden sich vielleicht fragen, was ist dieser Geist eigentlich? Und mit dieser Frage können Sie arbeiten, lange arbeiten. Während Sie beispielsweise mit dieser einen Frage nachdrücklich arbeiten, indem Sie immer wieder genau hinschauen, werden Ihnen auch viele andere Dinge aufgehen. Einsichten über den Verlauf Ihres eigenen Lebens. Warum Ihr Leben an einigen Stellen so verlaufen ist, wie es ist. Das hat etwas nicht mit den äußeren Umständen, nicht mit anderen Menschen, mit Freunden oder Kollegen zu tun, das hat etwas mit Ihnen selbst zu tun. Der griechische vorsokratische Philosoph Heraklit hat ein besonders interessantes Fragment hinterlassen, das sinngemäß so lautet: Des Menschen Schicksal ist seine Psyche. Im Original ist es nicht mal ein vollständiger Satz, doch die wenigen Worte werfen einen tiefen Blick auf die Lebenszusammenhänge des Einzelnen. Das haben die Menschen schon vor 2500 Jahren erkannt. So, wie wir selbst sind, so handeln wir auch und so verläuft unser Leben. Wenn ich ein anderer Mensch, eine andere Person wäre, würde ich nicht nur anders auftreten und hätte vielleicht andere Freunde, andere Lehrer. Ich würde auch einen anderen Lebensweg einschlagen, würde andere Erfahrungen machen und andere Schicksalsschläge erleben. Denn was uns passiert, hängt weniger mit dem vielberufenen Zufall, sondern damit zusammen, was wir sind, wie wir sind. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Bogen kriegen. Unser Geist, mein Geist, das ist das eigentliche Thema im Zen. Unser Geist ist vielleicht nicht der Grund, warum wir uns in diese Übung begeben haben. Doch es stellt sich schnell heraus, dass wir uns mit unserem Geist beschäftigen müssen, denn alles, schlechterdings alles in unserem Leben und darüber hinaus, hängt mit diesem Geist zusammen. Sie können sich das vielleicht gerade nicht vorstellen, aber wenn Sie erstmal Ihren eigenen Geist erfasst und verstanden haben, dann lösen sich auch alle anderen Fragen auf. Das Problem ist nur, dass unser Geist sich nicht verstehen, erfassen lässt. Das ist wirklich blöd. Im Zen stoßen wir nicht auf konkrete technische oder psychologische Probleme, für die wir früher oder später eine Lösung finden. Nebenbei, die Kongan-Praxis kann die Zen-Schüler zu der Ansicht verleiten, dass sie nur etliche Kongans, Koans lösen, die richtigen Antworten finden müssen, dann haben sie es geschafft. Weit gefehlt. Also es gibt keine Lösungen. Das liegt gewissermaßen in der Natur unseres Geistes begründet, dass er sich nicht lösen lässt. Woran das liegt? Weil jede Lösung auch wieder ein Produkt unseres Geistes, ein Konzept wäre. Wir kriegen das einfach nicht hin. Wir kommen aus diesem fundamentalen Zirkel einfach nicht heraus. Und trotzdem müssen wir damit und daran arbeiten. Denn alles, schlechterdings alles in unserem Leben hängt damit zusammen. Auf eine fatale Weise. Ich habe in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass es keinen Unterschied zwischen drinnen und draußen, zwischen innen und außen gibt. Wir sprechen etwa von unserem Innenleben und unterscheiden dessen Vorgänge von unserem äußeren Leben. Wir meinen, dass wir nach außen ein anderer Mensch scheinen können, als wir innen sind. Im lebensweltlichen Alltag macht diese Unterscheidung wahrscheinlich auch Sinn. Ich bin mir nicht sicher. Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Unterscheidung als hinfällig, als gegenstandslos. Warum? Weil wir alles denken, vorstellen können und es auch tun. Wenn ich von meinem Innenleben spreche, dann meine ich das, was ich für mein Innenleben halte. Wenn ich von meinem äußeren Leben spreche, desgleichen. Alles, was ich denken, was ich mir vorstellen kann, um darüber zu sprechen, ist Inhalt oder Gegenstand meines Geistes. Streng genommen gibt es nichts außerhalb meines Geistes, denn ich muss es zunächst denken, vorstellen können, bevor ich darüber urteile. Also auch die Außenwelt ist zunächst ein Gedanke. Ich mache mir einfach etwas vor, wenn ich das, was ich unter Außenwelt verstehe, wirklich für außen halte. Hier können die meisten Menschen noch mitgehen und haben sich so etwas vielleicht auch schon gedacht. Richtig haarig wird es aber, wenn wir auf so etwas wie Gott zu sprechen kommen. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich an ihrem Gottesglauben aufrichten. Wenn wir diesen Menschen sagen, dass Gott oder Allah auch nur ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Konzept ist, werden wir vermutlich auf nicht gerade viel Verständnis stoßen. Es kann sogar vorkommen, dass wir uns in Lebensgefahr befinden, je nachdem, mit wem wir uns austauschen. Also Vorsicht! Ich komme jetzt auf einen wirklich schwierigen Punkt. Ich möchte nicht behaupten, dass Gott bloß ein Gedanke, ein Konzept ist. Die Betonung auf bloß wäre nicht nur verhängnisvoll, sondern auch irreführend. Richtig ist, dass wir Gott denken. Und insofern ist es ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Konzept, über das wir gerade reden. Das kommt aber daher, dass alles, ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Konzept ist, einfach weil unser Geist es denkt. Und wir können nichts außerhalb unseres Geistes denken, denn wir würden auch dies wieder denken, und Denken ist eine Tätigkeit unseres Geistes. Wir kommen aus diesem Zirkel nicht heraus. Und das hat mit der Natur eben unseres Geistes zu tun. So weit, so gut. Wir haben also guten Grund, uns mit unserem Geist zu befassen. Nicht indem wir ihn verstehen wollen, was aus den angeführten Gründen nicht möglich ist, sondern um unseren Geist zu erfahren. Das ist etwas grundsätzlich anderes. Obwohl auch das im Geist stattfindet. Doch es findet gewissermaßen in einem anderen Modus des Geistes statt. Denn wir nehmen nur wahr, ohne zu urteilen. Wir treten geistig einen Schritt zurück und machen uns eine andere Seite unseres Geistes bewusst. Wenn es kein Innen und kein Außen gibt, wenn sich alles innerhalb meines Geistes abspielt, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung, jede Wahrnehmung, jede Empfindung. Ist es dann so, dass es überhaupt nur meinen Geist gibt und sonst nichts weiter? Nein, das wäre nicht nur deutlich übers Ziel hinausgeschossen, sondern auch ein Fehlschluss. Eine solche Position hat man früher als Solipsismus bezeichnet. Der Solipsist behauptet, dass es letztlich nur ihn, also nur den erkennenden Geist gibt und sonst nichts weiter, denn alles andere sind bloße Inhalte des einen Geistes und so weiter. Ich habe vorhin den Begriff Gott und Allah angeführt, denn anhand dieser Begriffe können wir leicht einsehen, warum diese Betrachtungsweise schnell ins Absurde führen kann. Kein gläubiger Jude, Christ oder Moslem würde sich auf den Gedanken einlassen, dass sein Gott nur ein Gedanke sei. Und dennoch handelt es sich zweifelsohne um einen Gedanken, ein Konzept. Aber nur deswegen, weil sich jeder Einzelne so seine oder ihre Vorstellungen macht. Das passiert zwangsläufig und ist auch nicht weiter schlimm. Wir Menschen sind einfach so, dass wir eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung brauchen, sonst können wir nur schwer eine Beziehung aufbauen. Und der lebendige Glaube ist nichts anderes als eine Beziehung eben zu dem vorgestellten Gott. Wo ist hier der Haken? Wenn ich vom Geist spreche, dann meine ich auch damit etwas. Hierbei hilft es nicht, dass ich sage, dass ich auch den Geist innerhalb des Geistes denke. Ich bin in einem bestimmten Sinne aus diesem Zirkel bereits herausgetreten. Lassen Sie mich das bitte kurz ausführen. Wenn ich vom Geist spreche, dann setze ich damit zugleich etwas, das nicht Geist ist, also den Nicht-Geist. Das hängt damit zusammen, dass ich meinen Geist irgendwie zu denken versuche und in diesem Versuch mache ich diesen Geist zu einem Objekt. Auch wenn dieser Versuch zum Scheitern verurteilt ist, das spielt keine Rolle. Ich frage zum Beispiel nach der Natur meines Geistes. Und damit denke ich meinen Geist bereits, und indem ich meinen Geist denke, denke ich implizit etwas, das nicht Geist ist. Wenn ich eine Grenze ziehe, gehe ich davon aus, dass es auch etwas hinter dieser Grenze gibt. Und damit bin ich auch schon wieder über meinen Geist hinausgegangen. In der Meditation denke ich nicht unbedingt ausdrücklich über meinen Geist nach, obwohl auch das vorkommen kann. Doch ich werde mir meines Geistes bewusst. Ich werde mir der umfassenden, der übergreifenden Natur dessen bewusst, was ich als Geist bezeichne. Das passiert einfach im Laufe der Zeit. Und in diesem Moment trete ich gewissermaßen aus meinem Geist heraus. In der transzendentalen Meditation sprechen die Anhänger davon, dass ich in einen vierten Bewusstseinszustand trete. Dieser vierte Bewusstseinszustand unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen drei Zuständen: Wachen, bewusster Zustand, Schlafen und Unterbewusstsein. Im vierten Bewusstseinszustand nehme ich eine Warte ein, von der aus ich alle anderen Bewusstseinszustände überblicken kann. Das geschieht dadurch, dass ich aus dem kausalen Involviertsein meines Lebens heraustrete. in die reine Betrachtung, in das reine Gewahrsein. Im Zen sprechen wir von Erleuchtung, von Satori. Wenn Sie in einen solchen Zustand kommen, und das werden Sie irgendwann tun, dann werden Sie auch wissen, dass dem so ist, ganz sicher.